Kapitel 33. Er war es tatsächlich. Uliana bebte am ganzen Körper. Aus jeder Pore kräuselte sich schwefelgelber Rauch. Ihre Finger krampften sich rot vor Anspannung in ihren weißen Wolkentisch, von dem aus sie sich die Ereignisse unten auf der Erde angesehen hatte. Arthur Molander, Ritter der Gerechten, Stürmer für die Schwachen, Nervensäge erster Güte. Sie hätte seine ganze Sippe auslöschen sollen, als sie die Chance dazu hatte. Letztlich war ihr schon vor langer Zeit klar gewesen, er würde wieder und wieder Ärger machen, sobald er nur die Gelegenheit dazu bekäme. Und nun war es offenbar soweit. Schlimmer noch, dieser Kerl hatte Nachfahren produziert. Die übernächste Generation war herangewachsen, jene, die Uliana gefährlich werden konnte. Sie schäumte, sie tobte, ihre Synapsen sendeten übelste Ausschläge durch ihr sonst wenig beanspruchtes Hirn und steuerten es an den Rand eines allumfassenden Exitus. Dieser Typ machte sie wahnsinnig. Sie verlor ihre Kontrolle wie bei keinem anderen. Und nun hatte er obendrein seine eigene Verstärkung gezeugt. Einen Kalle Molander. Sie musste den Jungen nicht einmal kennen, um zu wissen, er würde sich zu einer echten Bedrohung entwickeln. Zumal, und plötzlich durchfuhr es sie wie ein Blitz, ausgerechnet er im Besitz zweier Rupfen war. Ihr Angstpegel stieg um ein Vielfaches. Blankes Entsetzen haftete in jeder ihrer Zellen. Dieser Junge hatte etwas, das er zum Schutz gegen sie einsetzen konnte. Und noch dazu im Doppelpack. Allerdings, und das war ihre Chance, schien er seine Rolle in diesem Spiel noch nicht wirklich zu verstehen. Dieser Kalle war nicht auf der Höhe der Ereignisse, kannte nicht annähernd alle Zusammenhänge, war sich womöglich nicht einmal seiner Talente bewusst. Wenn sie also schnell genug zuschlug, schnell genug eingriff, würden Macht und Magie allein ihre Privilegien bleiben in Wolkenheim. Bender-Ook! Uliana hatte nicht einmal ihre Lippen geöffnet, sondern vielmehr einen Schrei aus ihrem tiefsten, verletzbaren Inneren entlassen. Jedoch war er überall in den Wolken spürbar gewesen. Eine massive Schallwelle rollte gen Horizont und versetzte sämtliche Flugzeuge im Umkreis von 50 Meilen in nicht unerhebliche Turbulenzen. Kapitel 34. Es war dunkel, offenbar mitten in der Nacht. Kalle stand vor Fridolin und verspürte einen starken Drang nach einem Glas Milch. Nichts außer den Lichtern in Fridolins Oberstübchen leuchtete Kalle den Weg. Er schlurfte auf den Küchenschrank zu, zog heftig an dessen unterster Schublade, in der Fridolins riesiger Clownsmund die Gläser verwahrte. Und löste damit offenbar auch dessen Zunge. »Wie fühlst du dich?« erreichte es Kalle aus dem Inneren des Schrankes. »Gut«, hörte sich der Junge zu seiner eigenen Verwunderung über seine Nicht-Verwunderung sagen. Fridolin sprach, wie selbstverständlich mit ihm. »Kommst du klar mit all dem, was du heute neu erfahren hast?« »Es geht schon«, erwiderte Kalle leise, nahm das Glas, füllte es mit kalter Milch aus dem Kühlschrank und sank im Schneidersitz an die Wand direkt Fridolin gegenüber. »Was willst du wissen?« hakte Fridolin nach. »Woher kommen diese Wolklinge?« gab der Junge zurück. »Das weiß niemand so genau. Sie sind nachnamenlose Waisen, so viel steht fest.« Fridolin knipste all seine Oberlichter aus, bis auf eines, unter dem sich eine Gedankenwolke bildete, in der Kinder spielten. »Sie tauchen auf, wenn sie klein sind, und entwachsen den Wolken an ihrem 18. Geburtstag. Wir wissen nicht, woher sie kommen, und wissen auch nicht, wohin genau sie gehen. Es ist ein Handel zwischen Himmel und Erde. Unklar, wer ihn betreibt und nach welchen Regeln er geschieht. Uliana ist die Einzige, die auch noch als Erwachsene über den Wolken lebt. Sie ist auf ewig in sich gekippt. Unmöglich, sie noch einmal in das emotionale Erdpuzzle einzufügen. Die Gedankenwolke verschwand und alle Lichter waren zurück. Kalle dachte nach und nahm einen Schluck Milch. Der kalte Strom, der seine Speiseröhre hinunterrann, erfrischte ebenso seinen Geist. Was haben Pimpf und ich mit all dem zu tun? Fridolin öffnete eine seiner gelben Flügeltüren und auf ihrer Innenseite entstanden, wie von Geisterhand, erst nur Gesichter und dann eine ganze Geschichte. Jede zweite Generation, erzählte Fridolin, Großeltern und Enkel auf der ganzen Welt, sind Hüter eines gewissen Gleichgewichts zwischen Himmel und Erde. Dem Balanceakt zwischen Wonne und Weinen, den Zwischentönen von Schwarz und Weiß. Unsere Erdekalle ist voller Farben und Gefühle. Und nur die ganze Palette macht uns zu den einzigartigen Wesen, die wir alle sind. Nehmen jedoch bestimmte Emotionen an einem Ort Überhand, suchen Himmel und Erde nach einem Ausgleich. Sie tauschen Seelen von oben nach unten und von unten nach oben, um alle Farben gleichmäßig zu verteilen. Das Grün der Hoffnung, die Energie des Sonnengelbs, das Schwarz der Trauer und Blau der Sehnsucht. Jeder auf dieser Welt bringt seine Farben mit ein. Und ihr seid auserkoren, sie zu schützen und gerecht zu verteilen. Wieder wurde es ruhig und Mini-Putzteufel seilten sich vom obersten Eck des Schrankes an roten Fäden ab und wischten akribisch die Zeichnungen mit den winzigsten Läppchen weg, die Kalle je gesehen hatte. Fridolins Flügeltür ging mit einem leisen Klappen zu. »Ich habe Angst, Fridolin«, sagte Kalle. »Ich weiß«, erwiderte dieser. »Die hatte ich auch, als ich so alt war wie du.« »Du meinst, als dich Papa zusammengezimmert und angestrichen hat?« Bei dem Gedanken musste Kalle schmunzeln, weil er sich einen kleinen Puppenschrank vorstellte, der später gewachsen war. Aber eigentlich verstand er nicht, was Fridolin hatte sagen wollen. Als ob Küchenschränke wachsen würden. »Genau«, sagte Fridolin und ließ dabei reichlich Interpretationsspielraum. Wofür dieses eine so bedeutungsschwangere Wort stehen könnte, wusste Kalle nicht. »Ach, Mist! Jetzt habe ich mir die Milch über den Schlafanzug gekippt.« Also momentan bekam er wirklich gar nichts auf die Kette, nicht einmal ein Glas Milch zu trinken. Der Junge rappelte sich auf, trottete zum Clownsschrank, hinterließ Milchschlieren auf dem Küchenboden, zog eine weitere Schublade auf und suchte nach einem Handtuch. Was er fand, war der Stoff, der aufs Dach geflogen war. Ein erdfarbenes, grobes Tuch, das sich, nun da es anscheinend getrocknet war, deutlich leichter anfühlte als sein triefnasses Pendant. »Das sind nicht die Rupfen, die du vom Dach gefischt hast.« »Rupfen?«, fragte Kalle. »Hm, so nennen wir diese Schutztücher.« Fridolin schien besorgt. »Wir? Wer ist wir? Und wovor schützen sie?« In diesem Moment spuckte ihm der Clownsschrank ein Buch entgegen, das Kalle als Kochbibel seiner verstorbenen Mama bekannt war. Es landete direkt in seinen Händen, blätterte rasant ohne Kalles Zutun durch die Rezepte und öffnete letztlich samt Leselicht, das das Buch aus sich heraus selbst illuminierte, eine ganz bestimmte Seite. Was Kalle dort allerdings fand, war keine Anleitung zum Kochen, sondern die Fortsetzung der Geschichte von Emma Magoon. Am nächsten Morgen übernahm Emma Magoon zunächst all die Aufgaben, die sie immer zu erledigen hatte. Sie wusch sich an ihrem Brunnen, weckte ihren Sohn, kochte Wasser über der Feuerstelle, bereitete sich und Mathis das Frühstück. Der Junge hatte keine Erinnerung an das, was in dieser kurzen Nacht geschehen war. Ganz sicher ging er fest davon aus, sein nächtlicher Ausflug vor die Tür sei einem Traum entsprungen. Die beiden tranken ihren Tee, verputzten jeder ein Butterbrot, bevor sich Mathis auf den Weg in die Schule ihres kleinen Dorfes machte. Alles schien wie immer. Wäre da nicht die eigenartige Spule gewesen, die Emma Magoon sorgfältig im Schrank versteckt hatte? »Versteckt«, dachte sie. »Warum hatte sie das Gefühl, die Fäden verbergen zu müssen?« Sie wusste keine Antwort, kannte nur ihr intuitives Gespür. Als Mathis ihre Hütte verlassen hatte, holte sie die Spule aus dem Schrank, dazu ihr Spinnrad und begann nach einer inneren Anleitung, die ihr niemand verraten hatte, die sie aber kannte und spürte, Tücher zu weben. Es war merkwürdig, denn der Faden wollte einfach kein Ende nehmen. Jedes Mal, wenn sie der Spule einen Blick schenkte, schien sie noch immer genau so dick zu sein, wie in dem Moment, in dem Emma Magoon ihr Werk begonnen hatte. Der Stapel mit den Tüchern wuchs. Und am Abend lagen gut 50 ordentlich gefaltete Stoffe vor ihr. Aber die Spule hatte nichts von ihrem Umfang verloren. Fast meinte Emma Magoon, sie wäre eher noch dicker geworden. So ging es Tag ein, Tag aus. Die Frau webte und webte und fühlte eine innere Verpflichtung, ja gar Verantwortung, der sie sich nicht entziehen konnte. »Mama, was machen wir mit all diesen Tüchern?«, fragte Mathis nach einigen Tagen. »Ganz ehrlich, Schatz, ich weiß es nicht.« Es war die aufrichtigste Antwort, die sie ihrem Sohn geben konnte. Und sie war dankbar, dass er schon bald das Interesse an den Tüchern verlor. Nachts, wenn sich Emma Magoon ein Glas Wasser holte und barfuß über die knarrenden Dielen, durch die von zartem Mondlicht diffus beleuchtete und nur spärlich eingerichtete Wohnküche streifte, schienen die Tücher zart violett zu glitzern. Komisch, dachte Emma Magoon. Hatte sie doch gerade erst erkannt, dass es in der Dunkelheit keine Farben gab. Kalle klappte das Buch zu, das ihm Fridolin in die Hände gespielt hatte. Und die Illumination erlosch. Was blieb, war das Licht, das der Küchenschrank selbst initiierte. Kalle fröstelte. Die kleine Ader unter seinem linken Auge hatte angefangen, nervös zu zucken und machte auch keine Anstalten, damit aufzuhören. Sein Körper pumpte permanent Adrenalin durch ihn hindurch. Und das im Prinzip, seitdem ihm Luke und Hug zum ersten Mal was getrötet hatten. Der Blondschopf fühlte sich unter Dauerbeschuss und deshalb total erschöpft. Fridolin, was passiert denn nun? Und wovor schützen diese Rupfen? Das, entgegnete Fridolin, wirst du erfahren, wenn du die Augen wieder aufmachst.